Hallo und herzlich willkommen. Es heißt wieder Apropos Familie und wir sitzen hier in unserem kleinen Aufnahmeraum wie in einer Sauna, aber ich freue mich trotzdem, dass wir eine Aufnahme machen können. Und heute habe ich einen Gast bei mir. Das ist eine liebe Arbeitskollegin, mit der ich schon jetzt hier sehr lange im Forum Familie arbeite. Und Kathi, du hast sehr spontan zugesagt, heute mit mir den Podcast zu machen. Herzlich willkommen und vielleicht stellst du dich einmal bitte kurz vor.
Genau, viele kennen mich auch aus dem Forum, aus dem Baby- und Stillcafé oder bei der Aufnahme für die Geburt, bei den Papieren. Ich bin Kati Topp, ich bin 41 Jahre alt, ich bin Hebamme bei uns im Team in Soest. Ja, seit über 18 Jahren in der Geburtshilfe tätig, seit 16 Jahren jetzt hier auch im Klinikum in Soest. In den Bereichen ja Geburt, Wochenbett, Schwangerschaft betreue ich die Frauen und begleite. Genau.
Genau, und das machst du immer auf eine sehr nette und zuvorkommende Art. Und ich habe dich heute in den Podcast eingeladen, weil ich mit dir gerne mal über Schwierigkeiten in der Schwangerschaft sprechen möchte. Also wir hören hier immer mal so am Rande, was ist eigentlich, wenn eine Frau diese oder jene Komplikation mit sich bringt oder diese oder jene Frage nochmal hat zu schwierigen Vorgängen vielleicht. Und ich würde gerne, wenn du damit einverstanden bist, mit dir jetzt mal so ein paar Themen abhaken.
Total gerne.
Total gerne. Okay, was ist deiner Einschätzung nach die häufigste Komplikation in einer Schwangerschaft?
Was viel immer wieder vorkommt, ist natürlich Diabetes. Das ist ein Thema, was die Schwangeren auch ja, immer mehr jetzt auch in Kontrolle haben, was wir sehr froh sind, dass die Frauen auch da die Möglichkeit haben, alle, wir nennen das gescreent zu werden. Das heißt, die Schwangeren, alle Frauen haben die Möglichkeit, in der zwischen der 20. und 24. Schwangerschaftswoche einen Blutzuckerbelastungstest zu bekommen. Das ist sehr wichtig, um da auch noch mal auszuschließen, ja, dass keine Komplikationen im Bereich Diabetes, Blutzucker, Gewicht des Kindes, Größe des Kindes, vermehrte Fruchtwassermenge auftreten.
Okay, also das heißt, eine Frau muss nicht vorher Diabetes haben, um Schwangerschaftsdiabetes zu bekommen.
Nee, überhaupt nicht. Wir wissen, dass es genetische Vorbelastungen gibt, dass wenn zum Beispiel in der Familie die Oma der Schwangeren auch schon mal einen Altersdiabetes entwickelt hat, dass die Wahrscheinlichkeit dann deutlich größer ist für die Schwangere selbst oder auch wenn ihre Mutter schon mal einen Diabetes entwickelt hat.
Und worauf müssen die Frauen aufmerksam werden? Ist das immer in dieser Wochenphase, die du gerade genannt hast, oder kann das auch früher oder später auftreten?
Es kann theoretisch immer eigentlich auftreten. Das heißt, man guckt auf die Frauen eigentlich so in der Mitte der Schwangerschaft mit diesem Blutzuckerbelastungstest, um möglichst viele Frauen auch zu erreichen.
Was heißt denn das, ein Belastungstest?
Das heißt, die Frauen trinken eine Zuckerlösung, dürfen aber auch vorher bei diesem ganz normalen Blutzuckerbelastungstest, normal sage ich jetzt, das ist der, den alle Frauen bekommen, mit einer 50 Gramm Lösung, Zuckerlösung, die sie trinken, dürfen auch vorher frühstücken, ganz normal essen und dann wird nochmal der Blutzucker gemessen nach einer Stunde.
Okay. Angenommen, das Ergebnis ist positiv. Es stellt sich ein Diabetes raus. Was ist dann?
Dann würde die Frauenärztin die Frau darüber natürlich direkt informieren und würde entweder in ihrer eigenen gynäkologischen Praxis direkt nochmal einen großen Test hinterher machen, sozusagen mit 75 Milligramm Zuckerlösung. Und die Besonderheit ist da einfach, dass die Frauen nüchtern sein müssen. Wir wissen einfach, dass bei diesem kleinen oralen Blutzuckerbelastungstest, Toleranztest, ungefähr ein Drittel der Frauen durchfallen, die wir gar nicht erkennen damit, weil wir diesen Nüchternwert nicht
Okay.
haben.
Und was ist so gefährlich daran, an diesem Diabetes in der Schwangerschaft?
Wenn die Frauen dann ihre Ernährung zum Beispiel nicht anpassen, weil wir es gar nicht wissen würden, dass da vielleicht eine Belastung wäre, ist es so, dass das Kind natürlich immer sehr variabel Blutzucker auch über die Plazenta zugeführt bekommt. Das heißt, das Kind gedeiht schon auch mal mehr, als es eigentlich sollte. Und wir nennen das in dem Bereich dann Makrosomie. Das heißt, die Kinder werden durchaus mal schwerer, als wir eigentlich so erwarten. Oder die Fruchtwassermenge ist sehr, ja, vergrößert.
Ist das gefährlich?
Für das Kind, für die Geburt bringt auch das natürlich wieder Komplikationen mit sich. Also für eine Spontangeburt ist natürlich auch dann wieder zu überlegen, passt dieses Kind denn dann überhaupt noch zu diesem Becken dieser Frau eigentlich?
Ah, okay. Du sagst, es kommt relativ häufig vor. Hast du irgendwie so eine ungefähre Angabe? Hast du auch nicht, ne? Weiß man jetzt nicht so genau, wie viel Prozent aller Frauen entwickeln das?
Müsste ich tatsächlich jetzt überlegen.
Hat man ja, also ich frage dich ja jetzt hier so aus dem Bauch raus und das hört man relativ oft.
Ja, es ist auch tatsächlich, ich würde sagen, es ist zunehmend. Wir haben in Soest ja ungefähr bis zu 700 Geburten. Also schon immer wieder auch in der Geburtsplanung, die wir ja extra auch für diese Risikofrauen in dem Zusammenhang, weil es einfach eine Besonderheit darstellt, auch für die Geburt, ist es schon deutlich zunehmend, auch durch die Gesellschaft. Ich denke, es ist auch ernährungsbedingt natürlich. Mhm. Auch da ist der Fokus von uns Hebammen, dass wir uns wünschen und auch darüber immer viel aufklären, dass man sich gesund, ausgewogen, vielseitig ernährt und einfach diese großen Zufuhren von Blutzucker durch Ernährung auch vermeidet. Mhm. Man darf mal naschen, das ist klar. Jeder kann mal ein Eis auch jetzt bei der Wärme mal essen. Aber es sollte immer im Rahmen sein.
Mhm. Was ist mit Frauen, die schon Diabetes erkrankt sind? Also die wissen, ich habe Diabetes.
Die sind in der Regel ja immer schon sehr gut eingestellt. Mhm. Es gibt natürlich Frauen, die diätetisch da auch in dem Bereich immer sowieso gucken, auf die Ernährung sozusagen, immer sowieso gucken, regelmäßig ja auch messen. Mhm. Und die meisten Frauen, die sowieso, ich sag mal, einen Typ 1 Diabetes haben, sind auch dann insulinpflichtig und spritzen dann auch Insulin und sind so sowieso in diabetologischer Kontrolle. Und da wird immer sowieso auch besonders geguckt und
verändert sich das eventuell, die Menge an Insulin, die sie spritzen müssen, durch die Schwangerschaft?
Ja.
Oder?
Schon. Also es ist auch so, dass Frauen, die jetzt in der Schwangerschaft mal einen sogenannten Gestationsschwangerschaftsdiabetes entwickeln, dass da auch immer wieder mal die Insulinmenge angepasst wird oder auch die Ernährung nochmal weiter besprochen und angepasst wird. Mhm. Das läuft in der Regel, ist es dann so, wie gesagt, dieser große Test wird in den Praxen durchgeführt oder direkt beim Diabetologen. Mhm. Und dort wäre dann auch die Beratung über zur Ernährung und wenn das tatsächlich nicht ausreicht, auch nochmal eine Einstellung über Insulin.
Mhm. Okay, und eine Frau, die eine Schwangerschaftsdiabetes entwickelt, hat die nach der Entbindung weiterhin Diabetes oder ist das tatsächlich auch mit der Entbindung weg?
Tatsächlich ist es in der Regel mit der Entbindung auch weg. Erledigt sich.
Spannend, ne?
Ja.
Also, okay, nicht nur das Kind ist dann endlich da, sondern Diabetes ist auch weg.
Ja. Wichtig, was ich immer noch wichtig finde zu wissen, ist auch, dass die Kinder natürlich von den Frauen, die in der Schwangerschaft Diabetes entwickeln und natürlich auch die sowieso mit einem Diabetes in eine Schwangerschaft gehen, dieser Grunderkrankung, dass auch wir da immer auf die Kinder ganz besonders gucken. Und da natürlich uns auch wichtig ist, dass sobald die Kinder sich selbst versorgen und nicht mehr über den Kreislauf der Mutter gekoppelt sind, wo wir natürlich die Blutzuckermengen schwanger dann immer sehen und kontrollieren, Fruchtwassermengen, Größe, Wachstum des Kindes, Durchblutung ist auch immer ein Thema, kontrollieren, dass wir das Kind natürlich auch nachher gut im Auge haben, dass es seine Insulinspiegel und Blutzucker dementsprechend gut halten kann selber.
Okay, das ist jetzt nochmal ganz spannend, weil du sagst, wenn das Kind sich selbst versorgen kann, damit ist nicht gemeint, wenn es endlich im Butterbrot beißen kann.
Nee, damit ist gemeint, wenn es sozusagen das erste Mal gestillt wird oder ganz normal Milch erhält über die Flasche auch, je nachdem, wie die Frauen sich entscheiden, genau.
Mhm. Also das heißt, ihr als Hebamme habt das immer nochmal gut im Blick und der Kinderarzt sollte das auch gut im Blick haben, wie die Entwicklung des Kindes verläuft. Und,
genau.
Okay. Eine weitere Frage, die ich immer mal so nebenbei ganz gut mithöre, ist Bluthochdruck.
Bluthochdruck würde ich fast sogar sagen, ist noch ein bisschen häufiger als tatsächlich ein Schwangerschaftsdiabetes. Die Frauen, ja, auch das ist immer so ein bisschen ein größeres Feld, weil im Blutdruck kommt natürlich auch, es kann immer sehr spontan auch mal sein, dass Frauen auch in dem Bereich Probleme entwickeln, aber auch das geht häufig auch mit anderen Begleiterscheinungen einher. Mhm. Gerade so jetzt bei diesem Wetter ist es natürlich so, dass viele Frauen Wassereinlagerungen haben, die merken, meine Beine kribbeln, die Knöchel schwellen an, die Finger schwellen an oder auch Ödeme im Bereich Gesicht, im Bereich der Augenlidödeme. Das darf auch mal sein, dass man das merkt, dass man so ein bisschen einlagert. Gerade bei diesem Wetter ist das, wie gesagt, ganz normal. Manchmal ist es aber auch so, dass auch der Blutdruck und der Kreislauf merkt, dass das einfach ein bisschen anstrengend ist. Mhm. Zusätzlich ist auch immer ein Indikator, auf den wir in dem Zusammenhang gucken, ist nochmal Eiweiß im Urin. Also auch das ist ja etwas, was in den Frauenarztpraxen immer kontrolliert wird. Wie ist denn der Urin? Ist der in Ordnung? Das heißt, ist da auch kein Eiweiß drin? Auch das wäre immer Proteine, ein Zeichen. Genau, man nannte das früher im Volksmund Schwangerschaftsvergiftung, Gestose.
Okay.
Heutzutage sagt man Präeklampsie dazu. Das heißt, die Frauen haben einen Blutdruck über 120 zu 80, das ist so der Normbereich. Der Grenzbereich für uns ist dann 140, 90, also oberer und unterer Wert. systolisch, diastolisch, sagen wir dazu. Alles, was so in dem Bereich ist, was darüber ist, ist beobachtungswürdig. Mhm. Und dann in Kombination mit mehr Ödem, also Wassereinlagerung und dieser Eiweißausscheidung im Urin, ist etwas, wo wir noch mal ein bisschen genauer hingucken, ob der Stoffwechsel der Frau das wirklich noch so gut schafft, schwanger zu sein.
Okay, was heißt das denn im Ernstfall?
Das heißt im Ernstfall, dass auch Frauen da weitere Symptomatik entwickeln. Also auch, ich sag mal, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, also auch so kreislauftypische Reaktionen sind möglich, Unwohlsein oder auch Oberbauchschmerzen rechts im Bereich der Leber ist etwas, weil die Leber anfängt, die Kapsel der Leber sich zu spannen, wenn da, ja, zunehmend Beschwerden auch auftreten. Mhm. Das ist immer etwas, wo wir sehr gut drauf achten und sehr hellhörig werden.
Okay, und was ist das Mittel dagegen, dafür?
Also es gibt natürlich auch da schulmedizinisch diverse Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt richtige Blutdrucksenker, wo man auch da nochmal guckt, ist das auch nötig? Weil auch wir natürlich wissen, dass umso höher der Blutdruck der Mutter ist, dieses natürlich auch fürs Kind, was Durchblutung betrifft über die Plazenta, immer auch ein Risiko ist, dass die Kinder auch irgendwann nicht mehr so gut gedeihen und auch ja etwas, wir nennen das dystroph sind, ein bisschen zu klein eigentlich sind und die Versorgung in dem Zusammenhang über den Kreislauf nicht mehr so gut ist der Mutter.
Ah, okay. Also es ist eine richtige Gefährdung auch fürs Kind, wenn Bluthochdruck nicht erkannt wird oder wenn er vernachlässigt wird, also wenn man das nicht ernst nimmt.
Deshalb sagen wir auch immer, wenn Frauen, auch das ist was, was bei diesem Wetter, so wie Wassereinlagerung, auch mal auftreten kann. Wie gesagt, so ein Symptom alleine, da guckt man auch natürlich drauf. Auch wenn eine Frau mal sagt, mir ist kodderig, mir ist schlecht, aber ich habe jetzt vielleicht schon heute den ganzen Tag Kopfschmerzen, ich habe mich schon ausgeruht, ich habe ein bisschen mehr getrunken. Auch das ist natürlich super wichtig, gerade jetzt so in dieser Witterung, dass Frauen auch wirklich versuchen, gute 2 Liter wirklich eher mehr zu trinken. Aber wenn solche Symptome nicht nachlassen, würde man da auch nochmal hinterher gucken, CTG schreiben, Ultraschall machen, Durchblutung und Doppler nochmal checken.
Okay. Es gibt noch was, was ich hier relativ oft als Begriff höre: Eileiterschwangerschaft. Was ist das genau?
Es ist ja so, dass auch eine Schwangerschaft nicht immer sich da einnistet eigentlich, wo sie hingehört.
In der Gebärmutter.
In der Gebärmutterhöhle, wo sie eigentlich hingehört. Auf dem Weg dahin ist es durchaus möglich, dass sie da sich etwas, ich sag mal, verirrt. Und sich in einem Bereich, im Eileiter zum Beispiel, einnistet, wo sie, wenn sie weiter dort wächst und Zellteilung weiter erfolgt, auch nicht wachsen kann. Und auch das ist etwas, wo Frauen Symptome bekommen, Schmerzen bekommen. Es gibt auch Symptome, wo wir auch wissen, die auch natürlich normal sind. Es gibt ein Einnistungsgefühl, was Frauen auch schon mal beschreiben. Aber diese Schmerzen bei einer Eileiterschwangerschaft sind schon sehr massiv und sind wirklich im Bauch wirkliche Schmerzen, die man eigentlich nicht verkennen kann. Die auch dann zunehmend sind, wo eine Frau sich auch immer vorstellen sollte, wenn ihr was komisch vorkommt.
Das heißt im Klartext, diese Schwangerschaft ist auch nicht zu retten.
Nee, muss man ganz klar sagen.
Ja, finde ich auch nochmal wichtig zu wissen, dass man ganz klar sagt, eine Schwangerschaft muss in der Gebärmutter eingenistet sein. Und wenn das nicht der Fall ist, ist sie leider nicht zu retten. Kommt das oft vor?
Insgesamt Eileiterschwangerschaften kommen immer mal wieder vor. Auch Fehlgeburt, muss man ja sagen, kommen auch immer mal wieder vor. Also es ist schon so, dass eigentlich, es ist immer nicht so ein Thema, was die Frauen, wenn man sich kennt oder unter den Freundinnen, spricht man da sicherlich eher drüber. Aber was trotzdem immer noch ein Thema ist, was nicht so groß erzählt wird eigentlich. Also da ich ja immer bei den Gesprächen hier in den Aufnahmen der Geburten auch bin und auch die Statistiken auch dazu kenne, ist es schon so, dass eigentlich jede zweite, dritte Frau mal irgendwann auch eine Eileiterschwangerschaft oder auch einen Abort hat, wo auch der Körper sagt, der gehört hier nicht hin, diese Einnistung hier, das passt nicht, die Genetik passt vielleicht hier nicht. Genau. Und so gewisse, wir nennen das Vorsorge, wie Vorsorgemechanismen trifft.
Eigentlich ganz klug vom
sehr
Körper.
Sehr gut geregelt.
Immer sehr traurig für die Frauen, die natürlich sich sehr auf diese Schwangerschaften gefreut haben. Aber Ich bin auch noch mal erstaunt, oder ich wusste das schon im Vorfeld, aber ich war sehr erstaunt, als ich es gehört habe, dass wirklich
Das
es
recht
passiert,
häufig ist auch.
genau, dass es so jede zweite Schwangerschaft oder jede zweite Frau in der Schwangerschaft betreffen kann. Ne? Also das ist ja wirklich häufig. Und das ist genau, wie du sagst, eigentlich unter Frauen selten ein Thema.
Absolut.
So, ne?
Für uns ist das so ganz gängig natürlich. Ne, das ist so kein Tabuthema in dem Sinn, aber es
Genau.
bringt der Beruf natürlich auch mit sich. Aber man merkt halt immer wieder, dass das auch was ist, auch manchmal, ja, was nicht so gern, natürlich gerne sowieso nicht, aber was so unter den Mantel der Verschwiegenheit eher fällt.
Ja, ich finde, darüber müssen wir auch noch mal einen Podcast machen, was so Fehlgeburten angeht und Aborte angeht, weil das ja doch eben, wie gesagt, ein häufiges Thema unter Frauen ist, was aber überhaupt nicht besprochen wird, aber viel Leid oft mit sich bringt. Machen wir mal weiter mit Gebärmutter. Es gibt doch sowas wie eine falsche, sage ich jetzt mal in meinem laienhaften Verständnis, Ansiedlung der Plazenta, oder?
Auch die Plazenta hat viele Möglichkeiten, sich ja anzuhaften an die Gebärmutterwand. Im Regelfall macht die das gut. Manchmal gut für uns heißt, die sitzt an der Vorderwand der Plazenta, von der Frau so lokalisiert Richtung ihrem eigenen Bauchnabel oder an der Hinterwand, also eher zur Wirbelsäule der Frau. Es gibt aber auch schon mal, dass Frauen ja eine, das nennt sich Plazenta previa haben, dass die Plazenta ganz tief unten Richtung Muttermund liegt. In dem Fall ist es aber fast immer so, es sind ganz prozentual eine ganz geringe Zahl, meines Wissens 1 bis 3% der Plazenten, die wirklich am Muttermund, diese Plazenta previa totalis, da liegen bleibt und sich nicht mit Wachstum der Gebärmutter hochzieht. Also umso größer die Gebärmutter wird, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Plazenta ja weiter nach vorne, nach hinten zur Seite sich mitbewegt und einfach mit dem Wachstum der Gebärmutter ein bisschen höher geht, sodass der Weg für eine Spontangeburt dann auch nicht mehr risikoreich ist für das Kind.
Also wenn die Plazenta den Ausgang sozusagen verlegt aus der Gebärmutter, dann ist ein
Wäre das eine
Kaiserschnitt.
Indikation für einen Kaiserschnitt? Absolut.
Das Kind kann sich aber trotzdem normal entwickeln.
Das Kind gedeiht ganz normal, das ist nicht das Problem. In dem Fall, es gibt immer auch Besonderheiten, auch in dem Fall. Auch eine Plazenta kann da sitzen, wo es ungünstig ist, nämlich direkt am Muttermund. Sie kann da total vorliegen, das ist sogenannte Totalis, Plazenta previa totalis. Es gibt aber auch mal, dass eine Plazenta marginal, also nur mit einem Teil noch am Muttermund liegt, wo wir dann natürlich auch genau gucken müssen, ist das spontangeburtsmöglich oder sagt man dann doch, das Risiko ist zu hoch, da würde man auch vielleicht einen Kaiserschnitt dann eher raten. Wie gesagt, in den meisten Fällen haben die Frauen da wirklich sehr gute Chancen, fast immer, dass die Plazenta sich hochzieht.
Okay, heute hatte ich eine Beratung mit einer Frau, die eine vorzeitige Plazenta-Ablösung hatte. Was ist das?
Auch das passiert Gott sei Dank selten. Es ist unter einer Geburt auch möglich, dass durch bestimmte Bedingungen, kann zum Beispiel sein, dass Wehen sehr stark vorhanden sind, Dauerkontraktionen vorhanden sind, dass Einleitungen so etwas zum Beispiel begünstigen, dass einfach die Plazenta sich vorzeitig beginnt abzuscheren von der Gebärmutterwand. Das, was sie eigentlich erst tun soll, wenn das Kind schon geboren ist. Das birgt Blutungen mit sich, die manchmal erst zu Beginn leicht sind, wenn das beginnt. Und auch man da vielleicht unter einer Geburt erstmal denkt, na ja, es blutet auch regulär manchmal ein bisschen unter einer Geburt. Das ist normal, wenn der Muttermund sich öffnet. Auch da, Blutung ist immer was, wo auch wir ein sehr gutes Auge haben. Wenn das zunehmend ist, würde man auch da natürlich immer genauer hingucken. Und da auch per Ultraschall, auch unter einer Geburt und auch natürlich CTG-Befund, auch da sieht man an den Herztönen des Kindes gewisse CTG-Muster, die man weiß, die auf so etwas hindeuten können, der
Okay.
vorzeitigen Lösung.
Und das ist für das Kind dann gefährlich?
Das ist für das Kind insofern natürlich gefährlich, dass umso mehr die Plazenta sich letztendlich abschert, umso schlechter die Versorgung des Kindes.
Ist es auch für die Mutter gefährlich?
Für die Mutter ist es natürlich auch ein Blutungsrisiko, das muss man ganz klar sagen. Also wenn eine Plazenta sich löst unter der Geburt und das Kind noch nicht geboren ist, kann es auch sein, dass eine Frau mehr Blut verliert. Und auch da, wenn Frauen beginnen, sehr viel Blut zu verlieren, haben wir immer auch die Sorge im Hintergrund, dass auch mal aus so einem erhöhten Blutverlust mal Blutgerinnungsstörungen auch kommen. Das heißt, auch der Gerinnungsmechanismus, den wir jetzt so kennen bei Wunden, normalen Verletzungen, der dann innerlich auch laufen soll, auch wenn eine Plazenta sich dann nach der Geburt abschert, ist es ja schon so, dass Wochenfluss da ist, aber im normalen Bereich. Dass das auch vielleicht mal in dem Bereich Komplikationen weiter mit sich bringt.
Okay.
Und man dann natürlich guckt, wenn es so in Richtung Blutgerinnungsstörung auch schlechtestenfalls wirklich ginge, dass da auch wirklich Konserven oder aufrechterhalten auch der überhaupt Gebärmutter. Es sind so wirklich Dinge, die sehr, sehr, sehr selten vorkommen. Aber das ist einfach etwas, was man auch im Hinterkopf immer hat in der Geburtshilfe.
Okay, jetzt hast du gerade selber nochmal so ein Stichwort gegeben, Blutgerinnungsstörung. Das kommt ja auch relativ, finde ich, häufiger vor.
Auch das, muss ich tatsächlich sagen, nimmt auch zu. Es ist natürlich auch immer was Genetisches. Es gibt mehrere Mutationen genetisch da auch. Glücklicherweise sind auch da immer die Spezialisten, die Hämatologen, sowie die Diabetologen, die im Bereich Diabetes drauf gucken, die Hämatologen in dem Bereich Gerinnung und besondere Blutwerte da auch nochmal unterstützen uns und gucken einfach nochmal, wie sind die Werte der Frau, weil auch da natürlich immer gewisse Dinge mit einhergehen, zum Beispiel Narkosemöglichkeit. Wenn ich so an PDA direkt denke, also an Thrombozyten, wenn die zum Beispiel sehr erniedrigt sind, wäre das auch was, wo wir beim Gerinnungsmechanismen einfach auch noch mal gucken, welche Narkose könnten wir denn, wenn das gewünscht ist unter der Geburt oder es irgendwann darauf hinauslaufen würde, auf diese Art der Schmerztherapie, ist das dann möglich überhaupt?
Okay, das ist jetzt schon sehr medizinisch,
genau.
Also da können wir jetzt nicht so tief eintauchen. Das, was ich im Kopf habe, ist, dass manche Frauen diese Blutgerinnungsstörung erst durch die Schwangerschaft sozusagen davon Kenntnis bekommen haben. Also, dass ihnen das vorher gar nicht klar war, ich habe das oder das ist durch die Schwangerschaft begünstigt worden.
Ich sag mal so, es ist häufig so, dass Frauen, es ist auch nicht so eine kleine Zahl der Frauen, die ja durch Hilfe von Pränatalzentren, wenn ich so an den Bereich künstliche Befruchtung, Genetik auch noch mal denke, die da natürlich auch noch mal ganz viel abklären lassen, wenn sie einfach merken, dass nach einem halben Jahr, dass man immer so sagt, das ist normal, wenn man die Pille absetzt, wenn man sich für Familienplanung entscheidet, wäre das so ein ganz normales Zeitfenster, wo man erstmal sagt, da würde man erstmal gucken. Wenn Frauen jetzt merken, so ein halbes Jahr oder der Partner ist verstrichen, geht man meist so ein bisschen auf Ursachenforschung. Und da ist auch Gerinnung immer noch mal etwas, wo drauf geguckt wird.
Ah, okay. Ich würde gerne noch mal weiter gucken, was ich hier noch so auf meinem Zettel habe, was unsere Sekretärin auch sehr oft nachfragt, wenn sie die Termine zur Geburtsplanung macht. Gibt es eine Beckenendlage?
Auf jeden Fall.
Genau. Also was ist eine Beckenendlage? Jeder denkt ja, okay, ist am Ende des Beckens, soll das Kind doch liegen.
Beckenendlage ist eine sogenannte Steißlage. Das heißt, das Baby liegt mit dem Becken,
mit
unten,
seinem Becken,
mit dem eigenen Becken des Kindes zum Becken der Mutter sozusagen. Auch das ist natürlich etwas, wo wir genauer hingucken, weil auch da bei Erstgebärenden einfach, also Frauen, die das erste Kind bekommen, das Risiko für eine Spontangeburt ja immer etwas größer ist als bei mehrgebärenden Frauen, wo auch schon ein Kind diesen Geburtskanal etwas geebnet hat. Das heißt, Größe des Kindes, genaue Lage des Kindes. Es gibt viele Kinder, die liegen mit dem Popo dann unten und haben beide Beine wie so ein Klappmesser hochgeklappt. So eine reine Steißlage, sagt man dazu. Es gibt aber auch Babys, die liegen mit dem Becken unten und haben die Beine angehockt.
Ach, die hocken
richtig.
Das heißt,
der Popo liegt unten und die hacken die Füße, zeigen auch beide nach unten. Oder es gibt auch mal Kinder, die machen ein Bein hoch und eins runter, eins wie ein Klappmesser. Also es gibt eigentlich alle Möglichkeiten. Es gibt auch Kinder, die stehen einfach so zum Becken, wie so ein Zinnsoldat.
Echt?
Ja, auch das wäre eine Steißlage, obwohl es dann steht, das Kind. Aber auch da muss man natürlich immer gucken, wie genau liegt das Baby? Ist das überhaupt etwas, wo wir eine Spontangeburt anstreben würden? Mhm. Weil wenn einfach der kleinere Teil vorangeht, der Popo, der deutlich zarter ist als der Kopf, der auch ein Muttermund nicht so gut dehnt, nicht so viel Druck erzeugt auf das Gewebe und letztendlich auch der größte Teil der Kopf zum Schluss bei einer Spontangeburt folgt, ist auch das natürlich immer etwas, wo eine Risikoaufklärung erfolgt, geburtshilflich.
Na klar, also wenn der Kopf stecken bleibt, das wäre dramatisch, ne?
Absolut. Es gibt natürlich viele Manöver auch in dem Zusammenhang, die wir dann machen, wo wir helfen, wenn dann mal die Arme, wenn Hochschlag nennen wir das. Das heißt, ein Kind erschreckt sich vielleicht mal, wenn es dann geboren wird mit dem Popo voran und reagiert und nimmt die Arme dann reflektorisch nach oben. Dass es gewisse Handhabungen, Handgriffe gibt, dass man die Arme des Babys wieder am Körper entlang runterholt an den Körper, dass es trotzdem gut geboren werden kann. Und dann um die Symphyse herum, das Schambein der Schwangeren, entwickelt werden kann, sodass der Kopf auch gut geboren wird. Mhm. Trotzdem muss ich immer sagen, ist das eine besondere Art der Geburt, aus dieser Lage des Kindes zu gebären. Und ist auch einfach etwas, wo die Frauen gut informiert sein müssen, was das so mit sich bringt.
Mhm. Okay, und weil du gerade noch mal über Lage gesprochen hast und wie verrückt Menschen schon diesen Bauchraum nutzen können für sich. Echt, so beweglich müsste man mal sein, oder? Es hat im Klinikum ja jetzt relativ häufig so das Thema gegeben, äußere Wendung. Das bedeutet, wenn ein Kind in Steißlage liegt, dass man, oder in Beckenendlage, dass man es umdrehen kann von außen? Oder was heißt das genau?
Genau, das heißt, dass man in einem gewissen Schwangerschaftsalter, von den Schwangerschaftswochen gesehen, gerne ungefähr zwischen der 4. und 36. Woche, weil da einfach die Fruchtwassermenge auch noch sehr gut ist. Wir wissen, dass das Fruchtwasser sich in den letzten 3-4 Wochen schon etwas reduziert. Das ist einfach auch ein Reifezeichen, dass langsam der Körper Richtung Geburt geht. Und wenn die Fruchtwassermenge so zwischen der 4. und 36. Woche noch in einem sehr guten Maß ist und auch da wieder die Plazenta, von der wir eben schon sprachen, einen guten Sitz hat. Also auch da würde man per Ultraschall noch mal ganz genau gucken, wie sind denn die Bedingungen? Mhm. In welcher Art der Beckenendlage liegt das Baby? Mhm. Über welche Seite kann man das gut drehen, so eine äußere Wendung machen? Und würde die Frau auch da natürlich aufklären, weil das auch immer unter Kaiserschnittbereitschaft natürlich gemacht wird. Also auch unter Narkose. Also es ist schon etwas Manipulation von außen. Es kann natürlich auch das sein, dass das Kind mal reagiert und da wird natürlich auch die Herztöne überwacht und sozusagen uns in dem Moment sagt, die Idee finde ich hier gerade nicht so gut, dass ihr mich auf den Kopf drehen wollt. Da würde ich lieber eigentlich bleiben, wie ich hier gerade so liege.
Und äußere Wendung, also das ist zum Beispiel auch was mir jetzt neu ist, das wird unter Narkose gemacht?
Das würde man unter Narkose machen, sozusagen wie auch unter den Kaiserschnitten, weil theoretisch die Herztöne des Babys reagieren können und man dann auch natürlich direkt eingreifen müsste.
Okay. Das, und das heißt wirklich, dass von außen das Kind
die Hände aufgelegt werden. Das wird natürlich vorher schon gut geschallt, bevor die OP dann läuft, also vor der Wendung nochmal geguckt, welche Bedingungen da sind. Man guckt natürlich, wo verläuft die Nabelschnur, so gut man das mittlerweile sehen kann. Ne? Wo sitzt die Plazenta genau? Und würde dann das Baby versuchen, auf den Kopf zu drehen.
Ganz schönes Manöver, ne?
Es ist auch so, muss ich auch sagen, das ist natürlich eine Möglichkeit. Manche Frauen möchten das gerne versuchen, wenn die Bedingungen das so auch zulassen. Es gibt aber auch Frauen, die durchaus sagen, das ist mir zu wiggelig, mein Baby liegt auch die ganze Zeit schon so jetzt eigentlich, seit wir so genauer gucken, liegt es hier in Beckenendlage, hat sich es so gemütlich gemacht, ist so gewachsen. Da würde ich eigentlich gar nicht manipulieren wollen. Und ich muss auch sagen, so aus Hebammensicht, ist es natürlich auch so die Frage, warum liegt das Baby die ganze Zeit so? Gibt es da einen Grund? Ist es vielleicht doch die Nabelschnur, die regulär so einen Meter lang ist? Ist die vielleicht doch ein bisschen kürzer? Oder gibt es in der Gebärmutterwand zum Beispiel ein Septum, eine Trennwand, die wir noch gar nicht wissen. Auch das ist mal möglich. Oder ist die Gebärmutter vielleicht herzchenförmig statt ganz normal oval? Dass das Baby zum Beispiel mit dem Kopf in einem der Herzchenhöcker sitzt und da reingewachsen ist. Auch sowas würde man erst tatsächlich unter einem Kaiserschnitt besser beurteilen können und dann erst sehen. Aber da gibt es halt auch verschiedene Bedingungen. Und auch da ist natürlich immer die Kooperation und die Aufklärung der Mutter, der werdenden Eltern ganz wichtig.
Ja, absolut. Mhm. Eine Sache, die ich auch immer schon mal noch höre, ist, wie war denn die vorangegangene Schwangerschaft? Also gab es in der Schwangerschaft bei der zweiten Geburt, gab es vorher einen Kaiserschnitt oder war das eine Spontangeburt? Das wird auch immer mal abgefragt. Warum ist das wichtig?
Es ist ja so, dass es auch da immer es gibt ja diesen Risikokatalog in den Mutterpässen, wo auch die Frauenarztpraxen immer genau gucken, was gab es bisher schon? Gab es, so wie wir eben gesprochen haben, Eileiterschwangerschaften? Gab es Aborte? Gab es Komplikationen bei vorausgegangenen Geburten? Und auch wir haben natürlich durch das, was schon war, ein bisschen eine Sicht auf das, wie war das denn für den Körper, schwanger zu sein? Gab es da vielleicht schon mal Probleme? Auch da wissen wir, dass schon auch eine Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich jetzt so an Frühgeburtlichkeit zum Beispiel denke und eine Tendenz mal da war, auch da kommt es natürlich auf die Gründe an, warum ist ein Baby zu früh geboren, was war so da der Anlass. Aber es ist schon eine Möglichkeit, dass sich das auch durchaus wiederholt.
Ah, okay. So nach dem Motto, das kennt der Körper und er agiert wieder ähnlich?
Ja, wenn ein Körper, ich sag mal, eine Schwachstelle in einem Bereich hat, so wie jetzt zum Beispiel auch Diabetes, wenn das ein Thema ist für einen Körper, dass der Stoffwechsel nicht so gut funktioniert, wiederholt sich das schon mal auch unter dieser besonderen Herausforderung der Schwangerschaft. Okay. Oder wenn eine Frau mal wir hatten eben das Thema auch so Schwangerschaftsgestose, Präeklampsie, also das ist im Volksmund Schwangerschaftsvergiftung auch mal angesprochen. Auch das ist etwas, das wissen wir, da ist schon durchaus eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, sich zu wiederholen. Mhm. Auch deshalb würde man Frauen da in der Folgeschwangerschaft auch immer besonders begleiten, auch engmaschiger mit drauf gucken in den in den niedergelassenen Praxen und auch schon, auch mit Medikamenten auch besonders einstellen.
Okay.
Auch schon früh in der Schwangerschaft. Also wenn ich jetzt so an Frauen mit Präeklampsie denke, ist es so, dass die schon ab der 12. Woche zum Beispiel ASS, also Aspirin, bekommen, damit man einfach die Wahrscheinlichkeit verringert, dass nochmal so eine Erkrankung, so eine hypertensive Erkrankung, was Blutdruck dann betrifft, zum Beispiel in dem Bereich, nicht vermieden wird, aber die Wahrscheinlichkeit deutlich reduziert wird, dass es auftritt.
Okay. Du hast gerade selber noch mal so eins mit eingebracht, nämlich eine Frühgeburt. Ab wann bezeichnet man denn eine Geburt als Frühgeburt?
Es ist ja so, dass die Kinder, man ist da immer weiter runtergegangen von den Wochen. Auch das ist ja immer so die Frage, Lebensfähigkeit. Ne? Auch das ist immer so ein, ich finde, auch heikles Thema tatsächlich. Ab wann unterstützt man die Kinder? Ab welcher Woche? Ich habe jetzt noch mal eine sehr interessante Fortbildung, die von Österreich. Jetzt habe ich online mitgemacht vorgestern. Und auch da wurde noch mal gesagt, auch da sind die Länder sehr unterschiedlich. Und auch da sagt man abgeschlossene 22 Wochen. Bei uns 24 Wochen würde man da auch einem Kind wirklich helfen. Das sind wirklich ganz kleine Mäuse, muss man wirklich sagen. Das ist immer so das war auch da in dem Vortrag die Grenze zur Lebensfähigkeit. Ne? Mhm. Genau. Das ist natürlich auch der Bereich Frühgeburtlichkeit dann direkt. Und auch Frühchen sind es immer noch von da an bis zur 37 plus 0 Schwangerschaftswoche.
Also dieses plus 0 heißt dann immer plus
vollendete
Tage.
Genau, 37 Wochen plus 0 Tage. Genau, also sozusagen ab 3 Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin der Frauen endet die Frühgeburtlichkeit.
Okay. Mhm. Auch spannend, relativ kurz diese Marge eigentlich, wo man sagt, okay,
die drei Wochen,
ne, das ist ja irgendwie, man hört auch immer mal wieder, im Gegensatz zur Frühgeburtlichkeit, das Kind wurde übertragen. Was heißt das denn?
Das heißt, von dem Termin, der letztendlich errechnet wurde, geht die Frau drüber. Und das ist bei uns mittlerweile so, dass man 10 Tage übertragen darf, sage ich jetzt einfach mal, sofern alles in Ordnung ist. Das heißt, CTG-Befund, Ultraschall, alles, was in der Vorsorge nochmal gecheckt wird, Blutdruck, Ödeme, Krampfadern, Urinsticks, pH-Wert, Scheide, alles, was wir so nachsehen können. Wenn das alles gut ist, ist es kein Problem, dass die Frau auch von ihrem errechneten Termin 10 Tage drüber geht, sozusagen.
Angenommen, der geht es jetzt aber nach 10 Tagen immer noch gut.
Dann ist für uns natürlich die Frage, wie reif ist denn eigentlich der Körper für die Geburt? Also war denn der Termin eigentlich richtig berechnet? Aha. Auch das ist immer was, wo wir letztendlich im Kreissaal, ich will nicht sagen, nicht mehr so viel dran feilen können, aber ja, der ist ja mal berechnet worden. Manchmal wird er auch per Ultraschall mal korrigiert, weil auch natürlich Empfängnis und Ausbleiben der Regel, also wenn man das alles rekonstruiert, haben wir ja auch da immer so ein paar Tage Kulanz letztendlich. Mhm. Deshalb haben wir auch diesen Spielraum von diesem Entbindungstermin, dass man sagt, die Kinder werden eigentlich im Regelfall die meisten, es gibt immer die Ausreißer, die Ausnahmen bestätigen, immer die Regel sozusagen, aber 2 Wochen vor bis 2 Wochen nach Termin, das auch nochmal nach 14 Tagen eigentlich ausgeweitet, ist so die Wahrscheinlichkeit zu entbinden am allergrößten.
Oh, okay.
Trotzdem guckt man aber ab Entbindungstermin alle 2 Tage dann auch genauer hin.
Ja, ist ja wahrscheinlich ja auch Sinn. Total, genau. Finde ich auch, macht absolut Sinn. Was mir gerade noch mal so in Sinn kommt, ist, es gibt doch auch dieses sogenannte HELP-Syndrom. Mhm. Was ist das?
HELP-Syndrom ist auch eine, ja, besondere Erkrankung, hypertensiv in der Schwangerschaft. Es ist noch mal ein bisschen weiter gefasst. Man ist bis heute nicht so ganz sich schlüssig, was wirklich das HELP-Syndrom ausmacht. Also man weiß, dass die Leberenzyme dann ansteigen. Man weiß, dass die Thrombozyten, von denen wir eben auch sprachen, was Gerinnung betrifft, sich sehr verringern. Man weiß, dass die Frauen auch da in die Hämolyse gehen, also auch in eine Art Anämie gehen. Was auch, wie gesagt, Probleme mit der Gerinnung dann mit sich bringen kann. Mhm. Ein HELP-Syndrom ist etwas, das kann auch tatsächlich ja von jetzt auf gleich einhergehen. Oberbauchschmerzen, dieses typische Stoffwechselproblematik, die Leber meldet sich dann auch. Wie gesagt, die Leberenzyme steigen. Das ist was, wo man wirklich auch guckt, ob die Schwangerschaft beendet werden sollte. Wie gut das Kind wirklich versorgt ist.
Okay, und dieses HELP-Syndrom, du sagst, das kann sehr plötzlich auftreten, das kann auch schon gleich am Anfang der Schwangerschaft oder tritt das lieber in der Mitte oder gegen Ende auf?
Es ist eher was für die Mitte der Schwangerschaft, für die Mitte und die letzte Zeit, das letzte Trimenon.
Okay. Also auch wenn, dann sehr dramatisch.
Mhm. Auch deshalb ist es so, dass diese Einstellung über das Aspirin, also bei Frauen, die in dem Bereich ja schon mal aufgefallen sind in einer vorausgegangenen Schwangerschaft, dass man da einfach direkt schon mal guckt und die Gerinnung da gut beeinflussen möchte.
Okay, jetzt würde ich gerne noch mal zu so einem Thema kommen. Es sind ja nicht alle Frauen in der glücklichen Lage, gesund und so wie man sich das wünscht, schwanger zu werden oder schwanger zu sein. Was ist mit Frauen, die chronische Erkrankungen haben? Gibt es chronische Erkrankungen, die auch eher gegen eine Schwangerschaft sprechen?
Es gibt durchaus Grunderkrankungen. Wir haben ja ist auch mittlerweile ist es so, muss ich auch sagen, dass die Frauen einfach auch so ein bisschen, ich sag mal, älter werden. Also man fällt ja auch in den Risikokatalog, wenn man jetzt so im Mutterpass dann selber vielleicht blättert und guckt, ob die Frauenärztin die eigene Schwangerschaft als Risiko bewertet hat, fällt man da so ab 35 auch schon rein. Es ist eigentlich normal, dass die Frauen ein bisschen älter werden als die Generation jetzt vor uns, die eher in den 20er Jahren die Kinder bekommen haben.
Ich wollte gerade sagen, wir haben doch hier relativ viele Frauen, finde ich, die typisch schon so um die 40 sind.
Genau.
Schon, das hört sich jetzt auch so
entsetzt. Genau, aber das ist, genau. Das
meinte ich aber gar nicht so, aber die sind in den reifen 40ern manchmal auch schon drüber, wenn sie ihr zweites Kind haben.
Genau, also oder das auch heißt, ihr erstes bekommen.
Oder ihr erstes bekommen. Also das heißt, das Alter, in Anführungsstrichen, ist durchaus kann durchaus ein Risiko darstellen.
Fällt mit in die Risikobeurteilung, weil einfach genetisch es auch so ist, dass auch Eizellen nicht unendlich in unserem Leben gut und in guter Qualität vorhanden sind. Das geht damit einfach einher. Damit natürlich auch gewisse Möglichkeiten der Untersuchung, dass man da auch noch mal auf Genetik gerade besonders genauer guckt. Mittlerweile haben wir ja auch da viele Möglichkeiten, was Blutuntersuchung noch mal betrifft.
Ich habe jetzt aber auch eher noch mal so an Frauen gedacht, die zum Beispiel eine Krebserkrankung hinter sich haben.
Habe ich gerade auch schon dran gedacht.
Die eben andere starke Medikamente nehmen
oder
müssen.
Oder Multiple Sklerose ist auch ab und zu mal ein Thema. Ne? Okay. Morbus Crohn ist auch mal ein Thema. Gewisse Herzerkrankungen sind auch mal ein Thema, muss man ganz klar sagen. Es ist immer auch da individuell, in welchem Zustand sich die Patientin tatsächlich befindet. Ob es ein akuter Zustand ist, gerade so bei chronischen Erkrankungen. Wenn ich jetzt an MS denke, das verläuft ja auch durchaus in Schüben. Von daher ist auch da immer das Abwägen. Oder wenn ich so an Bandscheibe auch denke, auch das ist in dem Alter auch mal zwischendurch immer mal wieder ein Thema.
Aber auch bei jüngeren.
Auch bei jüngeren Frauen, auch mit zunehmendem Alter dann immer mal, auch berufsbedingt vielleicht mal ein Thema, dass man da auch noch mal guckt, ja, welcher Geburtsweg da auch der richtige ist, was man medizinisch da auch einfach raten würde. Ob eine Spontangeburt unter diesen Bedingungen und die man dann selber mitbringt, einfach, ob das eine Idee ist. Ne?
Okay, ich frage das jetzt einfach mal so ein bisschen der Reihe nach, was ist mit stark übergewichtigen Frauen? Das haben wir ja auch manchmal, dass wir wirklich Frauen haben, die extrem übergewichtig sind. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben, dass es so ist. Aber was ist das? Ist das ein Risiko für eine Schwangerschaft? Oder ist das eher eine Schwierigkeit für die Entbindung?
Auch tatsächlich fällt Adipositas so genannt, fällt in den Risikokatalog. Auch das bringt manchmal auch einen Diabetes mit sich. Auch das wissen wir einfach, dass, wie gesagt, auch Ernährung, Gewichtszunahme in der Schwangerschaft, wie gesagt, Versorgung des Kindes, Stoffwechsel, da wirklich wichtig ist und auch die Geburt natürlich nicht immer einfach dann ist, wenn eine Frau etwas bewegungseingeschränkter ist. Wobei ich immer sagen muss, aus der Erfahrung auch, dass diese Frauen, je nachdem in welchem Maß dann das Gewicht im Übermaß vielleicht vorhanden ist, dass man dann einfach auch schaut, ob eine Spontangeburt da möglich ist, und im Regelfall ist das der Fall. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, das ist eigentlich schön. Auch in Erfahrung zu bringen, dass es möglich ist.
Und was ich auch immer wichtig finde zu sagen, ist, dass die Frauen, dass wir natürlich auch da immer so ein bisschen drauf gucken, es gibt ja immer so auch Gardemaße, was sollte eine Frau so zunehmen? Das ist ja auch immer ein Thema für die Frauen, ne? Man sagt immer so 12 bis 16 Kilo, das ist so das ganz Normale an Gewichtszunahme. Wenn ich jetzt, wie gesagt, an ein bisschen Wassereinlagerung denke, auch Wassereinlagerung können ein paar Kilo durchaus mal jetzt ausmachen. Da vertut man sich häufig und erschreckt sich vielleicht mal, dass man doch auf einmal so einen Satz gemacht hat auf der Waage. Es kann auch mal sein, das Baby macht einen Wachstumsschub. Das kann auch mal in der Schwangerschaft natürlich sein, dass man das dann nochmal auf der Waage auch selber dann mit sieht. Trotzdem ist es aber so, ja, dass man auch da nochmal ein bisschen genauer guckt. Und der Body Mass Index, auf den wir dann ein Auge haben, bei den Frauen, die jetzt, ich sag mal, mit einem normalen Body Mass Index in die Geburt gehen, in die Schwangerschaft letztendlich erstmal gehen und dann auch in die Geburt meistens gehen, die haben diese 12 bis 16 Kilo. Die Frauen, die vorher schon vor der Schwangerschaft mit einem erhöhteren Body Mass Index reingehen, wissen wir, die nehmen deutlich weniger zu. Also es sind eher die Frauen, denen man das erstmal so ganz lange gar nicht ansieht, die vielleicht etwas kräftiger schon so sind und die vielleicht so vielleicht 3 Kilo mal zunehmen, 5 Kilo. Ja. Und die Frauen, die eher mit einem sehr schmalen Body Mass Index reingehen in die Schwangerschaft, das sind eher die Frauen, die schon eher häufig etwas mehr als die 16 Kilo zunehmen.
Ach, das für manche ist, Frauen bestimmt ja, auch frustig. Ne?
Ich wollte es jetzt auch nicht so weiter erwähnen, aber ist ja immer auch ein Thema bei den Frauen, ne?
Ja, genau.
Dass man so ein bisschen guckt.
Ist es denn dann für eine übergewichtige Frau, sage ich mal, eine gute Idee, während der Schwangerschaft eine Diät zu machen?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es wäre gut, wie gesagt, sich gesund, vielseitig zu ernähren, auf Vitaminzufuhr zu achten. Calcium, Zink, Vitamin D ist immer auch ein Thema. B6, B12, wenn ich an Folsäure denke. Also es gibt viele Dinge, Omega-3-Fettsäuren. Ne? Also was gesunde Ernährung einfach widerspiegelt, die man einfach zuführen sollte.
Okay. Kathi, wir haben eben über übergewichtige Frauen gesprochen. Ich würde mich nochmal dafür interessieren, was ist denn eigentlich mit stark untergewichtigen Frauen? Das ist ja auch immer mal wieder ein Thema, dass wir Frauen haben, die sehr explizit auf ihr Gewicht achten und das auch übertreiben. So, also wo es wirklich in einem Bereich geht, wo man denkt, okay, da ist es auch für die Frau schon gesundheitsgefährdend oder sehr an der Grenze. Was ist, wenn die schwanger werden?
Tatsächlich gibt es ja auch Frauen, die schon mit einem sehr niedrigen Eigengewicht in die Geburt, also in die Schwangerschaft letztendlich gehen und auch dann natürlich sehr, so wie du sagst, achten, dass sie gar nicht erst so viel zunehmen. Da gibt es ja auch Grunderkrankungen, Krankheitsbilder, die da auch auf ihren Körper besonders natürlich gucken, aus so einem Krankheitsbild heraus. Und auch da haben wir natürlich das Thema Versorgung des Kindes und ja, niedriges Geburtsgewicht, diese kleinen Dystrophen, sehr zarten Kinder, die natürlich davon total abhängig sind, wie die Mutter sich letztendlich ernährt. Und wenn ich so daran denke, auch an unsere Geburtsvorbereitung hier und überhaupt die Empfehlung, die wir den Frauen immer so geben, dass man schon so gut 1000 Kalorien mehr zu sich führt, ob man jetzt in der Schwangerschaft sich befindet oder auch ja, im Wochenbett sich befindet letztendlich, ist es schon so, dass diese Frauen das nicht zu sich nehmen. Also dieses, wir nennen das Depotfett, das hört sich immer nicht so schön an, aber wir Frauen wissen, worum es geht, dass wir einfach einlagern in der Zeit der Schwangerschaft, um davon zu zehren im Wochenbett, in dieser auch ja, anstrengenden Zeit auch, körperlich auch anstrengend, ist es schon für die Kinder sehr wichtig, gut versorgt zu sein. Und wenn das nicht erfolgt, ist es natürlich auch da über die Plazenta Stoffwechsel nicht möglich, das Kind gut zu versorgen.
Und ich sage nochmal so zur Klärung, du meinst 1000 Kalorien täglich, nicht monatlich.
Ja.
Genau, also ich finde, das ist auch nochmal wichtig.
Das ist so das Maximum. Es gibt also 500 bis 1000 ist was, das kann man gut ergänzen, ohne jetzt das Gefühl haben zu müssen, oh mein Gott, das ist jetzt viel zu viel. Ne?
Und auch nochmal unter der Prämisse, der Körper baut einen Menschen.
Der
also
lagert,
der braucht das, ganz genau, viel. Ne?
Der braucht einfach viele Nährstoffe und vor allen Dingen viele wertvolle. Und damit sind weder zuckerhaltige Getränke noch, ich sage jetzt mal ganz platt, Fast Food oder ja, Weißmehlprodukte, also ich sage mal schlecht verwertbare Zucker. Also auch da würde man natürlich nochmal genau auf Ernährung gucken und auch da Frauen gut beraten und unterstützen wollen, die da etwas ja zu stark auf sich dann gucken und die Schwangerschaft und ja mit zunehmen vielleicht auch nicht so, ja, vielleicht eher ein Problem haben, nicht so gut umgehen können.
Wobei man ja dazu sagen muss, wenn wir jetzt über Frauen sprechen, die wirklich eine Erkrankung haben in diesem Bereich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger werden, sowieso sehr gering ist, oder?
Weil damit auch häufig tatsächlich ja, Zyklusunregelmäßigkeiten einhergehen. Das muss man halt auch immer ganz klar sagen. Also ein regelmäßiger, normaler Zyklus ist bei einer Frau, die da schon eine Grunderkrankung und eine Problematik hat, sehr wahrscheinlich. Und daher sind auch Schwangerschaften in dem Bereich nicht so unproblematisch, dass die überhaupt eintreten oder auch zu einer guten Einnistung führen.
Als letzte Frage habe ich jetzt hier noch Mangelgeburt. Was ist eine Mangelgeburt? Ich glaube, so ein bisschen kann man sich jetzt zusammenreimen aus dem, was du immer schon mal gesagt hast. Aber ich fände es auch noch mal genau zu beschreiben wichtig.
Also die Kinder sind wirklich sehr dystroph, sehr hager zur Geburt.
Sag nochmal genau, was heißt dystroph?
Dystroph sind wirklich die Kinder, die für ihr Schwangerschaftsalter, ich sag's mal platt, ein bisschen zu klein sind. Also zu klein nicht von der Größe, sondern auch zu schmal sind. Ein zu niedriges, ich sag mal, Geburtsgewicht dann auch aufweisen. Und das ist etwas, wo wir natürlich auch gucken, woran lag das denn jetzt? Wo war die Versorgung da irgendwie im Argen? Weil da natürlich auch Durchblutung, Plazentaversorgung immer eine große Rolle natürlich spielt. Und wir das über die Doppler-Möglichkeit, also die Ultraschallmöglichkeit schon auch sehen können, wie ist denn da die Versorgung wirklich zum Baby, die Durchflüsse?
Okay, aber das heißt, dass diese Kinder einen schwereren Start haben, aber sich ganz gut auch erholen können?
In der Regel sind das meist Kinder, die wirklich dann ein bisschen gepäppelt werden, damit sie auch dann ihr Gewicht auch wieder gut erreichen können, die das aber in der Regel auch ja, selber wollen und auch gut zunehmen wollen und essen wollen, das auch einfordern.
Ja, okay. Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich in Anführungsstrichen die normalen Geschichten durch. Ich meine, es gibt natürlich dann immer noch mal Ausnahmen wie Unfälle, wie Corona-Erkrankung. Das war ja in den letzten 3 Jahren ein großes Thema. Was macht die Corona-Erkrankung mit den Schwangeren und mit der Schwangerschaft? Fällt dir noch was ein, was du aus deiner Praxis noch häufig hast, was dir begegnet, was wir jetzt noch nicht genannt haben?
Was immer mal auch ein Thema ist, ist, wenn Kaiserschnitte vorausgegangen sind, habe ich heute auch noch mal so gerade in dem Gespräch noch mal gedacht, dass Frauen dann auch schon mal auch natürlich fragen, wie ist das denn jetzt für die nächste Geburt, an was soll ich denken, kann ich denn spontan noch mal entbinden? Da ist ja auch eine Narbe. Auch das ist immer etwas, wo wir ja ultraschalltechnisch noch mal gucken, wie sieht die alte Narbe aus? Hat die sich gut mitgedehnt in der Schwangerschaft? Wie liegt das Baby jetzt, was man in sich trägt? Sind die Bedingungen da gut für eine Spontangeburt? Das ist doch auch etwas, was ja recht häufig vorkommt, dass die Frauen einfach sagt, dieses Mal wünsche ich mir aber, dass wir das noch mal normal versuchen.
Mhm. Und gelingt das auch?
Das ist ja sehr vielversprechend, dass das dann auch gelingen kann.
Ja, ja. Super. Also es ist ja, auch, ne? Ist ja ganz oft so, dass Frauen noch mal die Sehnsucht haben, einmal in Anführungsstrichen spontan, auf normalem Wege, wie sie immer dann so betonen. Das kann man ja auch verstehen. Und das ist jetzt aber sehr hoffnungsvoll, dass man sagt, okay, absolut, wenn die äußeren Bedingungen gut sind, stimmig sind und gut sind, steht dem nichts im Wege. Mhm. Ja. Boah, was eine Expertise. Ich habe gerade zwischendurch nochmal gedacht, was ihr Hebammen alles wisst und worauf ihr alles achtet. Und das ist ja schon sehr, sehr umfangreich, diese ganzen Faktoren, die du eben genannt hast, auch wirklich begleiten zu können, erkennen zu können, aufmerksam zu sein bei den verschiedenen Anzeichen. Also es ist ja schon wirklich, wirklich umfangreich. Und diese guten Gespräche und diese guten Vorbereitungen machst du hier in der sogenannten Hebammen-Sprechstunde. Das heißt, wenn die Frauen hier ins Forum kommen und sich zur Geburt anmelden, dann klärst du im Grunde genommen mit ihnen all diese Risikofaktoren ab, damit die Geburt möglichst gut für Mutter und Kind verlaufen kann. Mit all dem, was vielleicht auch vorbereitet werden muss, worauf man gefasst sein muss. Es ist immer besser, man weiß, was auf einen zukommt, als wenn man spontan schnell reagieren muss, weil sich eine Komplikation einstellt.
Absolut, auch diese Dinge, die wir jetzt so angesprochen haben und durchgegangen sind, sind Dinge, die man immer im Hinterkopf natürlich hat und bei allen Werten, die wir dann hier aufnehmen, die ich in der Hebammen-Sprechstunde dann niederschreibe für die Geburt in die Papiere der Frau, wenn sie dann bei uns zur Geburt kommt, schaue auch ich natürlich nochmal, ist das ein Grenzwert? Ist das was, wo wir nochmal auch eine Arztvorstellung benötigen zum Beispiel? Oder sollte die Frau, wenn ich jetzt so an Gerinnung denke, ist das doch was, dass wir den Hämatologen dann nochmal da hinzuziehen und die Frau da vorstellen? Also es ist auch da immer die Möglichkeit von uns hier aus der Anmeldung der Geburt in der Hebammen-Sprechstunde auch nochmal ärztlich nochmal weiterzuleiten. Das finde ich immer ganz wichtig. Also wenn da der Bedarf ist, egal in welche Richtung, werden wir da sowieso auch immer tätig. Manchmal ergibt sich noch etwas im Gespräch oder es gibt auch noch mal Fragen zu beantworten oder auch ja, Ängste, wo die Frau sagt, das ist mir irgendwie nicht ganz klar. Das ist ja auch normal, dass man in eine Geburt nicht jetzt so total unbefangen geht und denkt, das mache ich mal eben mit links. Das wäre komisch, finde ich. Ne?
Ich kenne also, auch niemanden, der es mit links gemacht hätte.
Ja, muss ich immer sagen, es bleibt und ist immer ein schöner Ausnahmezustand, den man auch ja immer in Erinnerung behält, aber der soll halt auch so gut wie möglich letztendlich vorbereitet sein. Mhm. Und die Situationen, die eintreten können und die bei einer Schwangeren jetzt in den Gesprächen dann, die wahrscheinlich sein könnten oder wo man einfach dran denken sollte, das besprechen wir dann, genau.
Mhm. Wobei man jetzt auch noch mal so zum Schluss, wir haben jetzt halt über die Risiken gesprochen. Das absolut. Heißt, es treten gar nicht in den Schwangerschaften immer die Risiken
auf. Oder Diabetes auf.
Also ganz viele Schwangerschaften verlaufen ganz normal, mit ganz normalen Werten. Und es gibt immer diese Ausnahmefälle, die wir heute mal vorgestellt haben und wo wir einfach mal aufmerksam drauf machen wollten. Ich wollte mal auch mit darauf aufmerksam machen, damit Frauen einfach Wissen bekommen. So. Mhm. Kann ja auch bei der Freundin sein, bei der, was weiß ich, bei der Cousine, bei der Schwester, wie auch immer. Also dass man einfach über Wissen verfügt, okay, das gibt's, das habe ich schon mal gehört, das weiß ich einzuordnen.
Oder auch, wenn man mal ein Symptom halt selber bei sich feststellt, dass man das etwas einschätzen kann. Das ist mir auch immer wichtig, dass die Frauen dann sagen, okay, da gucke ich einfach mal ein bisschen genauer hin oder ich kläre es doch im Zweifelsfall nochmal ab. Ich finde es immer gut, wenn man in Sorge ist oder nicht sicher ist, wenn man einfach doch einfach mal bei uns im Kreißsaal auch vorbeikommt, eben CTG machen lässt, auf die Herztöne mal guckt, eben Ultraschall machen lässt und wenn alles gut ist,
dann ist alles gut.
Genau.
Das ist auch nochmal sehr nett von dir, dass du das jetzt nochmal so betonst. Wenn es Unsicherheiten gibt, wenn es Unklarheiten gibt, immer fragen. Also die Mütter tragen diese Babys aus, die Babys wachsen in deren Körper. Aber das heißt nicht, dass sie fachkompetent sind in allem, was da jetzt auch im Körper passiert.
Und auch selber als Fachfrau weiß ich ja auch, wie es ist, schwanger gewesen zu sein. Also auch da, man hat auch auf sich und auf die Dinge immer, man ist in so ein bisschen, ich will nicht sagen anderen Sphären, aber man ist hormonell auch in einer anderen Situation und Dinge einzuschätzen fällt einem deutlich schwerer als Schwangere. Manchmal das einfach, ist das jetzt noch normal oder ist das schon was vielleicht nicht mehr so im Bereich des Normalen liegt.
Also hier die Aufforderung, gibt es etwas, was eine Frage darstellt, bitte immer an die Fachfrauen wenden, die Hebammen sehr gerne, genau. Du machst das auch hier wirklich immer sehr einfühlsam und sehr großartig, finde ich. Aber auch überall anders, wo dieser Podcast gehört wird, die Hebammen sind die Fachfrauen für solche Belange. Und wer keine Hebamme hat, findet sicherlich auch den Weg zum Gynäkologen, zur Gynäkologin, eben einfach zu jemandem, der da weiterhilft und ruhig hartnäckig sein und sagen, ja, mir geht's aber damit nicht gut oder ich muss es jetzt genau wissen für die Sicherheit, die ich brauche, um jetzt entspannt in dieser Schwangerschaft zu sein. Genau. Kathi, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe jetzt auch nochmal richtig was gelernt und fand das ganz spannend, was du erzählt hast. Vielen herzlichen Dank. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend und interessant wie ich. Und es heißt demnächst wieder Apropos Familie. Apropos Familie.